und willkommen bei Stadtland vernetzt, dem Vodafone-Podcast für die Immobilienwirtschaft. Hier sprechen wir über Themen, die die Branche heute und morgen bewegen.
Wohin steuert die deutsche Baubranche? Es geht nicht allein um zu geringe Neubauzahlen oder aufwendige Genehmigungsverfahren. Es geht um die Frage, wie wir zukünftig leben und wie wir zukünftig bauen wollen. Es geht darum, wie wir den Gebäudebestand fit für die Zukunft machen. Es geht um die Rolle, die Digitalisierung und künstliche Intelligenz im Bau spielen werden. Nicht zuletzt geht es auch darum, was sich verändern wird und was sich verändern muss. Also um die neuen politischen, die gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Branche. Fakt ist, die Bauwirtschaft steht vor einem Wandel. Über Status quo und Zukunft spreche ich nun mit unserem heutigen Gast, Tim Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie. Herzlich willkommen, Herr Müller, zu Stadt, Land vernetzt.
Ich grüße Sie.
Herr Müller, Sie sind eine viel zitierte Stimme der Branche. Lassen Sie uns kurz zu Beginn gemeinsam auf die Themen schauen. Die Themen, für die sich der Hauptverband der deutschen Bauindustrie engagiert und bei denen auch Sie selbst immer wieder präsent sind. Wo liegen die Schwerpunkte Ihrer Verbandsarbeit?
Der Hauptverband der Bauindustrie ist ein Spitzenverband, in dem sich etwa 2000 mittelständische, aber auch größere Bauunternehmen in Deutschland organisieren. Und wir vertreten diese Unternehmen in den verschiedensten Bereichen des Bauens. Das ist natürlich der Wohnungsbau. Das ist aber auch die öffentliche Infrastruktur. Das sind Straßen, Schienen, Brücken, Häfen. Und wir machen nicht nur die Stimme der Branche, das heißt, welche Ideen wir für eine gute, effiziente Regulatorik haben, sondern, und das ist eine Besonderheit unseres Verbandes, wir sind auch Arbeitgeberverband. Das heißt, wir verhandeln auch die Tarifverträge als Sozialpartner mit der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar und Umwelt. Und wenn man ein bisschen aufmerksam die Zeitung gelesen hat, hat man gesehen, dass wir im vergangenen Jahr das erste Mal sogar einen Streik hatten, nach etwa über 20 Jahren Frieden.
Sie haben es gerade angesprochen, Herr Müller. Sie haben zuletzt auf die äußerst ernüchternde Baufertigungszahlen im Gesamtjahr 2024 Bezug genommen. Natürlich insbesondere im Vergleich zu den formulierten Zielen. Welche Konsequenzen hat diese wachsende Lücke für die Immobilienwirtschaft?
Also Sie haben es natürlich schon zutreffend gesagt, vielleicht auch so ein bisschen untertrieben, wenn ich so sagen darf. Sie haben es mit ernüchternd bezeichnet. Ja, es ist ernüchternd. Man muss allerdings auch sehen, dass es nicht nur das vergangene Jahr war, in dem die Fertigstellungszahlen zurückgegangen sind, sondern auch in den Jahren davor muss die Branche gerade im Wohnungsbau mit rückläufigen Umsätzen, mit rückläufigen Auftragseingängen leben. Das seit etwa 4 Jahren. Und das hat zu einem Rückgang von über 20% im Umsatz geführt. Das ist die wirtschaftliche Perspektive der Unternehmen. Aber wir bauen ja nicht zum Selbstzweck, sondern wir bauen für die Bürgerinnen und Bürger, die schon in Deutschland leben und für all diejenigen, die nach Deutschland kommen wollen, gerade auch die vielen Fachkräfte, die die Wirtschaft braucht. Und hier führt es einfach dazu, dass wenn wir natürlich zu wenig bauen, wir insbesondere in den Ballungszentren erleben, dass Mieten enorm steigen. Wir reden heute von Baukosten und den Mieten, die dahinter stehen, von über 25 Euro den Quadratmeter in der Kaltmiete. Das ist natürlich für die breiten Bevölkerungsschichten nicht mehr bezahlbar und das führt eben zu dieser Lage, die wir schon als sozialen Sprengstoff bezeichnen. Und das äußert sich dann an den Wochenenden hier in Berlin, wo ich lebe, daran, dass etwa 150 Leute vor Wohnungsbesichtigungen stehen und nur eine Person für diese Wohnung bekommen.
Rückläufige Umsätze und Aufträge in der Baubranche auf der einen Seite und Mietsteigerungen auf der anderen. Und jetzt im Sommer 2025 ist da eine echte Trendwende in Sicht?
Also man muss immer sagen, die Trendwende von heute auf morgen ist am Bau ja gar nicht realisierbar. Ja, wir haben alleine mit Blick auf den Prozess, der stattfindet, bevor die Unternehmen, für die ich sprechen darf, auf die Baustelle kommen, der ist natürlich enorm lang. Also wir reden über das Aufstellen von Bebauungsplänen, wo eine Kommune überhaupt sagt, hier dürfen Wohnungen entstehen. Dann muss es dafür interessierte Projektentwickler geben, die sagen, wir können uns aus der heutigen wirtschaftlichen Perspektive erlauben, zu bauen, um dann, und das ist dann der dritte Schritt, diese Wohnungen entweder zu verkaufen oder zu vermieten. Auch dafür braucht es ja eine Käuferklientel. Das sind Vorlaufzeiten, da reden wir bei den Bebauungsplänen über mehrere Jahre und alles, was danach Genehmigung und Planung des jeweiligen Projektes betrifft im günstigsten Fall von 2 Jahren. Das heißt, die Trendwende, von der man gesprochen hat, die wird sich vor allen Dingen in den Genehmigungen erstmal bemerkbar machen. Hier haben wir seit Anfang des Jahres in der Tat eine Bodenbildung. Das bedeutet, auf dem überaus niedrigen Niveau, was wir die letzten Jahre dann erlebt haben, gibt es eine leichte Steigerung ins Positive. Ob das aber eine Trendwende ist und ob wir dann dadurch auch im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr verkünden, beziehungsweise auch die neue Bundesbauministerin verkünden kann, wir kriegen das Wohnungsproblem in den Griff. Ich glaube, da müssen wir alle noch ganz schön viele Hausaufgaben machen.
Die Bundesbauministerin nehme ich jetzt mal als Stichwort. Welche Erwartungen haben Sie dementsprechend an die neue Bundesregierung?
Ich finde, die Bundesregierung hat eines geschafft in den ersten 4-5 Wochen. Und sie hat es geschafft, dass sowohl ich als Bürger, aber ich erlebe das auch in meinem Umfeld, aber auch bei den Unternehmerinnen und Unternehmern, doch eine deutlich positivere Stimmung wieder herrscht, als wir das in den Jahren zuvor hatten. Und mit den vielen Gesetzen, die jetzt auf den Weg gebracht werden, wir haben von dem Wirtschafts- oder Innovationsbooster gehört, wir selbst im Bau haben gerade eine Novelle des Baugesetzbuches auf den Tisch, das Sondervermögen mit dem dahinterstehenden Errichtungsgesetz, also das Gesetz, nachdem die Mittel dann verteilt werden sollen, diese 500 Milliarden, all das ist im Fluss. Und an die Bauministerin, insbesondere weil das ihre Frage war, geht es darum, dass sie erstens diesen Spirit der Bundesregierung, und ich finde, das hat sie bei ihren ersten öffentlichen Auftritten schon gut gemacht, auch in unsere Branche bringt, dass sie die tollen Dinge, die wir auch im Koalitionsvertrag sehen, und da sehen wir auch vieles, was wir uns auch als Bauindustrie gewünscht haben, dass die wirklich beherzt und mit mutigen Entscheidungen jetzt auf den Weg gebracht werden. Das Einzige, was wir nicht mehr haben, ist Zeit. Und deswegen ist die Geschwindigkeit, die Frau Huberts jetzt an den Tag legt, genau richtig.
Also was braucht konkret die Bauindustrie? Was braucht es für die Zukunft der Bauindustrie? Und was kann die Branche selbst beitragen?
Wir haben zu unserem Tag der Bauindustrie, der vor einigen Wochen stattgefunden hat, dankenswerterweise den Bundeskanzler bei uns gehabt. Wir waren der erste Industrieverband, bei dem Friedrich Merz in seinem neuen Amt einen innenpolitischen Aufschlag gemacht hat. Und wir haben ihm 7 Punkte mit auf den Weg gegeben. Der erste Punkt ist, dass wir zuallererst einen funktionierenden Bundeshaushalt brauchen. Warum ist das so wichtig? Nach dem Bruch der Ampel gab es keinen Bundeshaushalt für dieses Jahr. Das bedeutet, der Bund darf nur im Rahmen von etwa 45% des ursprünglichen Bundeshaushalts agieren und damit auch nicht wirklich investieren. In der Verkehrsinfrastruktur, um mal einen anderen Bereich hinzuzunehmen, bedeutet das, wir haben seit November letzten Jahres kein neues Projekt im Straßen- oder Brückenbereich, obwohl wir alle wissen, dass dort die Situation enorm dramatisch ist. Im Wohnungsbau betrifft natürlich der Bundeshaushalt auch die vielen Förderprogramme. Ja, für den Neubau, für die Sanierung. Und solange auch hier nicht klar ist, wie sieht der neue Bundeshaushalt aus, und der soll erst im September diesen Jahres beschlossen werden, wird es mit der Förderung schwierig. Und die Förderung, das ist der zweite Punkt, die ist ganz, ganz wichtig. Ich sage ganz deutlich, wir würden am liebsten auch ohne Förderung bauen. Und das meine ich ernst. Ein Markt muss sich selbst tragen. Ein Markt kann nicht nur bestehen, indem der Staat immer wieder Geld reinpumpt. Wenn aber die Kosten aufgrund dieser hohen Preissteigerungen und der Inflation angesichts dieses schrecklichen Krieges, den Herr Putin anzetteln musste, so hochgegangen sind und wir auf der anderen Seite enorm hohe Anforderungen haben, ich habe eben die 25 Euro netto kalt erwähnt, braucht es Förderung, damit wir auf ein Mietniveau kommen, was sich die Menschen leisten können. Und das ist dann der dritte Punkt, der geht damit einher. Bundeshaushalt, Förderung, aber dann bitte auch daran denken, Punkt 3, dass wir von diesen teilweise überzogenen Anforderungen wieder runterkommen, dass wir wieder günstiger bauen können. Der Gebäudetyp E, das ist so ein Stichwort, mit weniger Anforderungen an die Gebäude und trotzdem eine gute Wohnqualität. Und das sind, glaube ich, erstmal die 3 wichtigsten Punkte, die auch Frau Huberts auf ihrem Zettel hat.
Nun existiert ein milliardenschweres Sondervermögen und Sie haben auch gerade von einem Booster gesprochen. Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher, was der Booster alles vorantreibt. Wird sich dieses Sondervermögen auch wie ein Booster auf die Baukonjunktur auswirken?
Bei dem Sondervermögen muss man, glaube ich, noch 2 Dinge erwähnen. Erstens, das Sondervermögen zielt im Wesentlichen nicht auf den Wohnungsbau, sondern es zielt auf den Bereich der öffentlichen Infrastruktur. Das umfasst sowohl die ganze Verkehrsinfrastruktur, also Schiene, Straße und auch die Wasserstraßen. Und dann umfasst das auf der anderen Seite die ganze öffentliche Infrastruktur auf Gemeindeebene. Schulen, Kitas, Krankenhäuser. Und da wissen wir alle, dass wir da heftig investieren müssen. Also wenn ich mir die Schule meiner Tochter anschaue, dann ist es nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, auch als Schülerin dort in einer schönen Lernumgebung sich aufs Leben vorzubereiten. Wo aber der Wohnungsbau ins Spiel kommt, das ist der Anteil dieses Sondervermögens für den sogenannten Klima- und Transformationsfonds. Das ist eine Einrichtung oder ein Sonderhaushalt, den damals die Ampelregierung, namentlich auch Robert Habeck, eingeführt hat. Und dieser Klima- und Transformationsfonds investiert in ganz verschiedene Bereiche, unter anderem auch in Förderprogramme für gutes Wohnen. Da steht die Sanierung im Vordergrund, aber auch der Neubau. Und deswegen kann der Wohnungsbau, sag ich mal, indirekt von diesem Sondervermögen profitieren. Und gerade wird eben dieses Gesetz, ich habe das eben erwähnt, geschrieben, in welche Bereiche die Mittel fließen sollen. Und wir achten natürlich ganz besonders darauf, dass auch der Wohnungsbau davon profitiert.
Jetzt lassen Sie uns doch mal bitte genau in den Wohnungsmarkt thematisch blicken. Sie haben gerade schon von den notwendigen Transformationen gesprochen und auch von den notwendigen Transformationen des Bauens. Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja aus der Wohnungswirtschaft. Wie sehen Wege zu weniger Komplexität, aber gleichzeitig mehr Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit aus?
Da fallen mir jetzt ganz viele verschiedene Dinge ein beim Thema Transformation des Bauens. Ich glaube, die erste Transformation ist die Transformation, und Sie hatten es eben angesprochen, die in den Unternehmen stattfinden muss. Auch die Wirtschaft muss sich ändern. Und wenn ich mit den Mitgliedern hier bei uns im Verband spreche, erlebe ich eine enorme Bereitschaft beziehungsweise auch eine enorme Chancenperspektive, sich in dem, wie das Unternehmen agiert, zu verändern. Das bedeutet zuallererst natürlich auch attraktiv für viele Nachwuchskräfte zu werden. Wenn man so an den Bau denkt, wird man jetzt nicht auf die Idee kommen, dass der Bau, sage ich mal, die innovativste und transformationstüchtigste Branche ist per se in Deutschland. Und da vertut man sich. Denn auch die Unternehmen, gerade was das Thema Digitalisierung, KI, Robotik angeht, und damit auch den eigenen CO2-Fußabdruck versuchen zu reduzieren beziehungsweise mit vorhandenen Ressourcen auch Produktivität zu steigern, das steht bei den Unternehmen ganz, ganz vorne. Weil sie wissen, künftig müssen sie mit weniger Menschen mehr bauen und sie müssen sich im War for Talents enorm anstrengen. Das ist die eine Transformationsperspektive. Die zweite Transformationsperspektive ist, dass wir diesen Transformationsdialog auch mit unseren Auftraggebern führen müssen. Denn wir entscheiden ja nicht, was gebaut wird. Das entscheidet ja der Projektträger, das entscheidet der Bund, das Land, die Kommunen, die uns beauftragen. Und mit denen müssen wir, und das ist auch etwas, was unsere Aufgabe ist, darüber sprechen, wie man ressourceneffizienter und vor allen Dingen, wenn man auf das Thema Klimaschutz schaut, klimaeffizienter bauen kann. Die Ideen können nicht vom Auftraggeber kommen. Die Ideen müssen aus der Branche kommen, meines Erachtens, denn wir sind diejenigen, die erkennen können, mit welchen Prozessen, mit welchem Materialeinsatz, mit welchen tollen ingenieurtechnischen Ideen können wir die gesellschaftlichen Ziele, die wir uns alle gesetzt haben, erreichen. Und die dritte Transformationsperspektive ist, dass wir eine Regulatorik brauchen, die uns dabei unterstützt. Und da sage ich ganz klar, die haben wir heute nicht. Wir haben heute eher eine Regulatorik, die uns darin behindert, innovativ zu sein. Das liegt vor allen Dingen an sehr detaillierten Gesetzen oder auch Landesbauordnungen und Verordnungen, die wir erleben. Das liegt an enorm langen Zulassungsprozessen, beispielsweise für neue Baustoffe. Ich habe vor 3 Jahren den Innovationspreis für einen sogenannten vorgespannten Carbonbeton verliehen. Muss man jetzt nicht wissen, was das ist. Man kann nur mitnehmen, das ist ein Beton, der mit 75% weniger Ressourceneinsatz und 80% weniger CO2 um die Ecke kommt. Es gibt sogar momentan schon Ziegel, die kommen CO2-negativ auf die Baustelle. Und jetzt raten Sie mal, wie lange so ein Zulassungsprozess dauert, Herr Einkele.
Ich habe keine Ahnung, Herr Müller, bitte verraten Sie es.
Ja, mehr als 10 Jahre. Und das kann ja nicht die Innovationsgeschwindigkeit in Deutschland sein.
10 Jahre? Woran liegt das? Was braucht denn so lange?
Das liegt an sehr komplizierten Zulassungsprozessen, die dann über die unteren Bauaufsichtsbehörden gespielt werden an ein übergeordnetes Institut der Länder. Auch dieses Institut ist mit Bürokratie, sage ich mal, nicht zu gering ausgestattet und vor allen Dingen auch unterbesetzt. Und dann gibt es immer wieder Prüfprozesse. Und dann kann man immer nur einmal im halben Jahr diese Produkte auch mit reinbringen. Und dann wird geguckt, sind die regelwerkskonform, ja oder nein. Das ist ein ein Prozess, der jetzt nicht dazu einlädt, innovativ zu sein und mit neuen Entwicklungen an den Markt zu kommen. Und das sind die drei Transformationsperspektiven in den Unternehmen, mit den Auftraggebern und auch von gesetzgeberischer Natur. Ich würde mal die These aufstellen, hätten wir mehr Freiheiten, übrigens wie in allen anderen europäischen Ländern in der EU, können wir weitaus besser und effizienter bauen als heute.
Also ich stelle fest, hier machen wir es uns in Deutschland wieder besonders schwer. Ich nehme mit, dass die Dezentralisierung ein Problem ist und natürlich der überall eklatante Fachkräftemangel. Lassen Sie uns nochmal bitte in die Transformationsperspektive 1 einsteigen. Und zwar Zukunftsfähigkeit und Digitalisierung. Beides ist ja untrennbar. Wie beurteilen Sie den Status quo der Digitalisierung in der Branche? Wo sind die Marktakteure schon weit und wo gibt es dringend Aufholbedarf?
Also die Baubranche ist eine unglaublich fragmentierte Branche. Wir reden über 40.000 Betriebe, die in Deutschland am Markt aktiv sind. Ich sage mal 95%, vielleicht ein bisschen weniger, aber in der Größenordnung, sind es Betriebe mit 20 und weniger Beschäftigten. Das ist der klassische Dachdeckerbetrieb bei uns in der Straße, das ist der Stuckateur, der Fliesenleger etc. Dass diese Betriebe, die natürlich, sage ich mal, von ihrer betriebswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit per se ein bisschen schwächer aufgestellt sind als der Mittelständler, vermeintlich langsamer sein könnten als das größere Unternehmen, mag so eine landläufige These sein. Und deswegen heißt es immer, wir dürfen die Kleinen nicht abhängen. Ich würde sagen, diese Betriebe sind oftmals innovativer, als man sich vorstellen kann. Der Dachdeckerbetrieb kommt heute nicht mehr und rüstet das Haus ein und guckt, wo hat denn der Hagel irgendwo einen Schaden am Dach verursacht. Der kommt einfach mit dem Koffer, da ist eine Drohne drin, das macht ein digitales Aufmaß, dann hat er eine digitale Massenberechnung, ein digitales Angebot und dann kommt er nur noch mit seinen Beschäftigten, um am Ende den Schaden auszubessern. Das macht man weiterhin hin. Diese Innovationskraft erleben wir bei vielen, vielen Unternehmen. Also das heißt, das ganze Thema Innovation, auch Automatisierung, Robotik, auch Malerbetriebe kommen ja schon mit Kleinstrobotern, wo sie 3-4-mal die Produktivität eines einzelnen Beschäftigten aufholen können, weil sie einfach großflächig, natürlich nicht, wenn wir beide unsere Küche oder unser Wohnzimmer neu streichen lassen, aber wenn wir jetzt mal ein großes Bürogebäude denken, da geht das schon flott. Wo wir allerdings noch Nachholbedarf haben, ist, und da haben die kleineren Betriebe in der Tat noch eine Unterstützung notwendig, das ist im Bereich des vernetzten Plan- und Bauens. Ja, also wenn wir über Themen wie den sogenannten digitalen Zwilling, das heißt ein schon mal digital geplantes Gebäude in allen Dimensionen mit Fassaden, mit Rohbau, mit Innenausbau etc., alle Gewerke haben schon die Ideen reingebracht. Und hier wirklich auf das Personal zu haben, die das können, das ist ja wie so ein Computerspiel-Designer oder Designerin, die man dafür bräuchte. Also Personal zu haben, die Hardware zu haben, die Software zu haben, das kostet halt schon Geld. Und hier sind die kleineren Betriebe vielleicht noch ein bisschen zurück, aber ich muss Ihnen sagen, selbst wenn die Großen das heute schon können, lassen Sie uns nicht glauben, dass unsere Auftraggeber auf der anderen Seite schon genauso weit sind. Das heißt, wenn wir über Digitalisierung und die Geschwindigkeit der Digitalisierung in der Branche sprechen, müssen wir immer darauf achten. Auch hier können wir einen Teil alleine machen. Das Beispiel mit dem Dachdecker. Andere Teile müssen wir auch mit dem Auftraggeber machen. Und ich sage Ihnen, ich könnte Ihnen jetzt, das tue ich hier natürlich nicht öffentlich, große Auftraggeber der öffentlichen Hand benennen, die immer wieder ihre Pläne zur Implementierung dieser ganzen digitalen Schritte haben. Sie finden bei mir in der Branche kein einziges Unternehmen, was schon mal ein Projekt umsetzen durfte, weil dort auch Wissen fehlt. Ich muss noch, und dann ein Satz noch dazu. Deswegen ärgere ich mich oft, wenn über den Status quo der Digitalisierung in der Branche gesprochen wird. Und wir haben große Beratungsunternehmen, die dann einmal im Jahr mit ihren Studien um die Ecke kommen und sagen, ich sage jetzt mal die drei Buchstaben dieses Beratungsunternehmens nicht, und die dann sagen, oh, die sind so hinterher. Die gucken einfach überhaupt gar nicht, welche Korrelation die Digitalisierung im Vergleich zum jeweiligen Projekt und zum Auftraggeber hat und sagt einfach per se, die Bauindustrie hat es nicht hinbekommen. Das ärgert mich zutiefst und wir wissen natürlich alle, was dahinter steht. Das ist der nächste Beratungsauftrag.
Ja, so funktioniert es in der Regel mit Beratungsunternehmen mit drei Buchstaben, von denen es ja sehr viele im Markt gibt. Nochmal konkret zur Zukunftsfähigkeit. Wenn wir auf den Neubau, aber auch auf den Bestand hierzulande blicken, welche Anforderungen an eine moderne Gebäudeinfrastruktur sehen Sie?
Wenn wir über dieses Thema reden, dann reden wir zuallererst über das Thema energetische Anforderungen. Das ist auch eines der Themen, über das sich die Ampel in den letzten 3 Jahren immer wieder in die Haare bekommen hat, wenn man das mal so ein bisschen flapsig sagen darf. Ich bin der Meinung, dass wir Anforderungen immer im Kontext mehrerer Parameter sehen müssen. Gerade wenn wir das ganze Thema energetische Anforderungen anschauen. Hier gibt es eine Anforderung, die seit vielen Jahren gegolten hat. Das ist ein Effizienzhausstandard. Das ist der sogenannte EH55-Standard. Das ist ein Niveau, das definiert worden ist. Und in den vergangenen Jahren wurde dieses Niveau immer wieder nach oben geschraubt. Unter der letzten Regierung war dann nicht mehr EH55, sondern das nächsthöhere Niveau EH40 der Standard. Auch der Standard, um gefördert zu werden. Jetzt darf man aber nicht vergessen, dass dieser Standard alleine 10-15% mehr Baukosten erzeugt, aber nicht den gleichen Effekt an Mehrwert fürs Klima. Das heißt, wir kommen hier in eine sogenannte Grenznutzenregion. Das heißt, der eingesetzte Euro hat immer weniger Effekt auf den eigentlichen Klimaschutz. Und deswegen haben wir gesagt, liebe Leute, ihr dürft dieses Niveau nicht immer weiter nach oben schrauben. Vor allen Dingen, weil dieses Niveau bedeutet hätte, auch weniger Komfort für diejenigen, die darin wohnen. Einmal sprechen wir immer von mehr Dämmung, ja, an den Außenhöhlen. Wir sprechen teilweise aber auch über Anforderungen an der Gebäudetechnik, weil man Fenster nicht mehr selbstständig öffnen darf, dann brauchen wir andere Belüftungssysteme etc. Und das zeugt einfach dann diese höheren Kosten. Wir haben immer gesagt, wir brauchen natürlich eine vernünftige Energieeffizienz, sprich eine vernünftige Dämmung in der Hülle eines Gebäudes, auch damit Betriebskosten für die Mieterinnen und Mieter entsprechend niedrig bleiben. Ja, es macht ja keinen Sinn, dass wenn wir nur eine ganz dünne Gebäudehülle haben und dann auf einmal fliegt die ganze Energie weg, vor allen Dingen auch Energie, die hoffentlich klimaneutral ist, von denen wir ja auch nicht en masse etwas haben. Ja, aber über ein gewisses Niveau, und das ist dieses EH55, sollte es nicht hinausgehen, sondern man sollte lieber schauen, wie zusätzlich zu dieser Gebäudehülle, zu der Dämmung, eine gute Gebäudetechnik aussieht, also eine vernünftige Heizung beispielsweise oder auch Smart Metering. Also ich kann zu Hause über die App die Heizung hoch und runter regeln. Wenn ich nicht da bin, ist sie halt 2 Grad kühler, jetzt nicht ganz runterdrehen. Meine Mutter hat früher immer die Heizung ausgemacht. Das ist dann wiederum das kostet dann doppelt so viel, wenn man dann abends die Wohnung wieder aufheizt. Und wenn man wieder da ist, dann geht es halt wieder 2 Grad höher oder 3 Grad höher. Und wir brauchen natürlich regenerative Energiequellen. Das ist das, worüber wir im Neubau sprechen, dieser Dreiklang Dämmung, Gebäudetechnik und Energie oder auch Wärmequelle. Ja, beispielsweise das ganze Ausbauen von Geothermiekraftwerken. Wir haben ein enormes Potenzial in Deutschland an tiefen Geothermie, also in tiefen Gesteinsschichten, aber auch in höheren Gesteinsschichten, um einfach Wärmebedarf zu fast 60% in Deutschland über Geothermie zu decken. Diese Anforderungen, und ich habe eben von diesem EH55 gesprochen, dürfen wir natürlich nicht gleichermaßen an den Gebäudebestand richten. Ich meine, auch hier in Berlin, wenn man jetzt zum Beispiel mal nach Kreuzberg schaut, die ganzen Gründerzeitbauten, da werden wir nicht überall Dämmung, ob Polystyrol oder aus Hanf oder auf was auch immer davor klatschen, nur damit wir mehr dämmen. Ich meine, dann möchte auch keiner mehr in diesen Gründerzeitbauten wohnen. Und wenn wir uns vielleicht so eine deutsche Oper hier in Berlin anschauen, dann sieht das irgendwann auch nur noch viereckig und quadratisch aus und dann hat irgendwie auch keiner mehr Spaß. Das heißt, wir müssen auch immer einen Unterschied zwischen Bestand und Neubau haben. Wo man aber vom Bestand aus lernen kann, das ist in anderen Bereichen. Nehmen wir zum Beispiel den Schallschutz. Ich wohne Gott sei Dank in einem Altbau. Ich höre halt oben, wenn die nette Familie über mir ihre Enkel zu Besuch hat und dann wackelt auch mal ein bisschen so ein Glas bei uns im Schrank. Ja, aber es ist doch toll. Ich möchte doch auch leben. Ich möchte doch, dass Leben um mich rum ist. Wenn aber dieser Standard im Schallschutz, den wir akzeptieren und auch einen Preis in Form von Miete dafür zahlen, völlig übertrieben wird im Neubau, indem wir da überall halbe Tonstudios bauen, dann ist es nicht notwendig. Absolut nicht notwendig. Und das Gleiche ist auch der Brandschutz. Also ich habe noch nicht gesehen, dass Berlin mit einem Gebäudebestand so aus den, sag ich mal, 50er, 60er Jahren in der Regel jeden Tag lichterloh in Flammen steht, nur weil wir ein bisschen weniger Brandschutzniveau haben als im Neubau. Also auch hier Maß und Mitte. Und hier muss man auch sagen, dass man, und jetzt wird es ein bisschen technisch, auch im Bereich der Normung natürlich immer schauen muss, was macht der Gesetzgeber zum Standard? Und das auch nochmal an alle. Eine Norm ist keine Pflicht. Eine Norm ist kein Gesetz. Wenn der Gesetzgeber aber in seinen Bauordnungen auf eine Norm verweist, erst dann wird sie zu Pflicht. Und deswegen muss man auch hier genau hinschauen, auf welche Normen wird in den Bauordnungen verwiesen. Und das andere ist, wie gehen die Gerichte denn damit um, wenn mal etwas gebaut wird und sich jemand beschwert und sagt, oh, der Schallschutz, der entspricht aber nicht dem Üblichen. Da muss man auch hier eine gesetzliche Regelung schaffen. Und das ist übrigens der Gebäudetyp E. Das ist das Einzige am Gebäudetyp E. Wir haben in Deutschland funktionierende Gebäude, wo man aber sagt, oh, da hast du aber Norm 1, 2, 3 nicht eingehalten. Deswegen ist das ein Mangel, obwohl gar kein Schaden vorliegt. Wir in Deutschland sind die Einzigen, die dieses Konstrukt Mangel ohne Schaden haben. So typisch deutsch. Alles richtig, aber irgendwie nicht gut genug. Und hier muss man, und das ist das, was der Gebäudetyp E lösen muss, Freiheitsgrade für diejenigen zu schaffen, die bauen und bauen wollen. Und diese Freiheitsgrade werden einfach kommuniziert, am besten über eine günstigere Miete. Weil wenn ich weniger ins Gebäude reinpacke, muss ich am Ende auch weniger Kosten refinanzieren. Und das ist dann hoffentlich auch eine günstigere Miete.
Nachgefragt zur angesprochenen künstlichen Intelligenz. Sehen Sie hier Potenzial? Ist KI etwas, was die Transformation und Digitalisierung vorantreiben kann und zum Beispiel die von Ihnen angesprochene Diskrepanz zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer nivelliert?
Absolut. Also wir haben auch bei uns im Verband eine Startup-Plattform, wo wir sogenannte Construction-Tech-Unternehmen mit organisieren, weil ich einfach fest davon überzeugt bin, auch durch diese Transformation der Branche können wir nicht alleine, das ist natürlich unser größtes Standbein, aber nicht alleine auf die etablierten Unternehmen schauen, sondern wir müssen auch auf die neuen Marktteilnehmer gucken. Und das sind eben junge, agile Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen in der Regel, die auch Branche verändern. Und das ist gut, die sind Treiber. Ja, die bringen nochmal einen anderen Blick auf das klassische Baugeschäft. Und hier sehen wir gerade im Bereich KI enorm tolle Tools. Denken wir an Anwendungen wie die KI-basierte Kalkulation, wo eine KI mit Blick auf das, was ausgeschrieben ist, schon ausrechnet anhand der Massen, wie die Preise sein könnten. Und dann muss am Grunde genommen nur noch jemand drüber schauen und gucken, ist das plausibel. Es gibt aber auch KI-Anwendungen, die beispielsweise der Bauleiterin oder dem Bauleiter auf der Baustelle benennen können, sollte im Fall ein Gewerk ist ausgefallen oder eine Produktlieferung ist nicht angekommen, sagt die KI, mach doch aber diesen nächsten und übernächsten Schritt, damit du deinen Kosten- und Bauzeitenplan einhältst. Das sind Dinge, die heute schon gehen. Wir sehen auch interaktiv und vernetzte digitale Anwendungen, wo wir beispielsweise, mein Beispiel aus der Infrastruktur zu nennen, es soll irgendwo eine Umgehungsstraße gebaut werden. Es ist klar, in welchem Gelände das ist. Das heißt, man kann dann per Maus Klick eine Drohne losfliegen lassen. Die Drohne befliegt das Gebiet. Die Drohne erstellt ein digitales Geländemodell. Aufgrund der Höhenabweichungen kann man über die KI schon rausfinden, wie viele Massenbewegungen sind denn notwendig. Und dann schließen sich danach die Anwendungen, die ich eben schon erwähnt habe, hinten an. Das ist State of the Art. Das ist keine Rocket Science. Hier kommt es aber darauf an. Und deswegen ist es eine Besonderheit der Baubranche. Die Baubranche ist grundsätzlich margenschwach. Wir kalkulieren mit 3-4% maximal Gewinn. Ich glaube, da würden große Tech-Unternehmen nicht für aufstehen. Wir machen es, obwohl die Summen, die wir in den oder die Volumina, die dahinter stehen in den Verträgen, oftmals sehr gigantisch sind. Das heißt, es ist immer nur wenig Anreiz, auch in solche Technologien zu investieren. Und je kleiner das Unternehmen, desto schwieriger wird es und desto mehr Eigenantrieb braucht es. Wenn wir auf der anderen Seite dann aber auch Projektkonstellationen erleben, wo wir diese Innovation nicht einsetzen können oder wo diese Innovation auch betriebswirtschaftlich nicht auszahlen, ist natürlich der Anreiz auch nicht gegeben, da rein zu investieren. Warum sollen wir in diese Themen wie Building Information Modeling, ich habe das eben schon mal erwähnt, also das digitale Gebäude- oder Infrastrukturmodell investieren, wenn der Auftraggeber nicht darüber mit uns kommuniziert oder er das auch gar nicht abfordert. Ja, und das sind immer so die Herausforderungen, bei denen wir noch viel Gesprächsbedarf eben mit den Partnern gerade auch auf der öffentlichen Seite haben.
Aha, also es ist noch viel zu tun. Ich hätte dann noch mal eine Nachfrage bei der Transformation und zwar mit dem Blick auf Neubau und auf den Bestand hierzulande.
Also ich bin auch Anhänger der Philosophie, dass wir natürlich versuchen sollten, Bestand zu erhalten. Ja, das ist nicht nur aus Ressourceneffizienzgründen vernünftig, sondern es ist ja auch mit Blick auf das Stadtbild, auf die gewohnte Umgebung, ja, auf die Stadtentwicklung, gerade wenn wir auch hier in Berlin wunderbare Gründerzeitbauten haben, macht es natürlich Sinn zu gucken, den Bestand zu erhalten und auch zu ertüchtigen. Es gibt aber manchmal auch wirtschaftliche und bautechnische Grenzen, wo es einfach keinen Sinn mehr macht, Bestand zu ertüchtigen. Deswegen sollte Bestandserhalt nicht immer auf Teufel komm raus vor allem stehen, aber es sollte einen sehr, sehr, sehr hohen Stellenwert haben. All diejenigen, die sagen, indem wir Bestand erhalten und vielleicht ein bisschen aufstocken und dann werden wir schon die Wohnungsnot in Deutschland bewältigen, den muss ich sagen, weit gefehlt. Wir werden neben dem Bestandserhalt auch immer Neubau brauchen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir, und das ist eine Studie auch der Bundesagentur für Arbeit, alleine in Deutschland einen Zuzug von 400.000 Personen, das hat nichts mit der Zahl 400.000 Wohnungen zu tun, das hat eine andere Korrelation, aber 400.000 Personen brauchen, um die Erwerbstätigenquote in Deutschland konstant zu halten. Die müssen irgendwo wohnen. Und die ziehen jetzt nicht nach Borken ins schöne NRW aufs Land, sondern die ziehen in erster Linie dahin, wo sie Arbeit finden, wo es eine kulturelle, aber auch eine soziale Infrastruktur im Sinne von Schulen, Kitas etc. gibt. Und das ist doch eher in den größeren Landkreisen, das ist gerade auch in den Ballungsgebieten. Das heißt, wir brauchen gerade in diesen Ballungszentren eben auch diesen Neubau und auch in Größenordnungen, wo wir wirklich von Quartiersentwicklung sprechen. Und deswegen darf man das eine nicht gegen das andere ausspielen. Wenn wir neu bauen, und Sie haben eben den Gebäudetyp E erwähnt, ist es natürlich wichtig zu schauen, welche Anforderungen müssen an dieses neue Gebäude gestellt werden. Und der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz hat mal einen schönen Satz gesagt, den kann ich immer nur wieder zitieren, dass wir in den vergangenen Jahren mit enorm viel Liebe zum Detail, wo es uns vielleicht auch wirtschaftlich ein bisschen besser ging, eine Regelungs- und Anforderungsdichte in Deutschland an den Wohnungsbau geschaffen haben, das sucht weltweit ihresgleichen. Weltweit. Im Lärmschutz, im Schallschutz, in allen möglichen Anforderungen, auch im Bereich der Barrierefreiheit. Ich weiß, das ist ein Thema, wo man sich leicht mit in die Nesseln setzen kann. Aber wir als Verband stehen dazu und sagen, wir kriegen auch mit weniger Anforderungsniveau gutes Wohnen hin. Und das bedeutet nicht, dass wir Gebäude erster und zweiter Klasse bauen. Ganz anders. Wir ermöglichen mit weniger Anforderungen gutes Wohnen zu guten Mieten. Und dann reden wir von Bezahlbarkeit.
Sie fordern weniger Anforderungen. Teilweise sind aber genau diese Anforderungen ja entstanden, um die zwei untrennbaren Themen Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit voranzubringen. Bei Stadtland vernetzt haben wir immer wieder das nachhaltige Bauen thematisiert. Nachhaltiges Bauen birgt ja eine ganze Reihe von Vorteilen, aber auch große Herausforderungen. Wie positionieren Sie sich als Spitzenverband im Spannungsfeld von Ambition, Vorgaben und Umsetzbarkeit?
Wir haben immer gesagt, dass wir heute viel ressourceneffizienter und klimafreundlicher bauen könnten. Es muss halt auch bestellt werden. Wenn jemand als Auftraggeber nur auf den günstigsten Preis schaut und sagt, wie ihr baut, ist mir egal, wird es nicht per se in neuen Lösungen enden. Das kann man aber an zwei Seiten auffangen. Das eine ist, indem man mit nachhaltigen Lösungen, wir haben eben über das Zulassen neuer Baustoffe gesprochen etc., indem man erstmal beginnt und das, was dann an Neuerungen auf den Markt kommt, zu einer gewissen Marktreife zu führen. Denn jede Innovation und alles, was wir neu einführen, ist zu Beginn erstmal ein Stück weit teurer. Wenn es Standard wird, wird es günstiger, vielleicht sogar in Anführungsstrichen günstiger als das bislang bewährte alte Produkt. Das heißt, wir brauchen mehr Interesse an diesem Vorgehen. Und das Zweite ist, wir brauchen eine Regulatorik, die das auch zulässt. Da gibt es immer ein schönes Beispiel, gerade wenn wir an Baugruben denken. Wir haben einen Bebauungsplan im Außenbereich, da war bislang ein Feld, wir haben ja jetzt gerade Pfingsten gehabt, wachsen Pfingstrosen drauf, keiner hat sich beschwert über die Qualität der Erde und dann kommt ein Bagger und nimmt die Erde auf die Schippe und in dem Moment, wo die Erde auf der Schippe ist, ist das kontaminierter Boden, wir dürfen den nicht mehr nutzen, wir fahren den zu irgendwelchen Deponien, müssen den beproben, teilweise hunderte Kilometer vom Baufeld entfernt und wenn das Zeug einmal aus dem Baufeld weg ist, dann holt man sich neuen Boden, weil es einfach zu weit weg ist. Die Entfernungskilometer sind zu groß. Der Aufwand, den man mit der Beprobung und Feststellung der Kontamination hat, der ist so gigantisch, dass alle sagen, diesen Aufwand kriegen wir kostenmäßig nirgendwo abgebildet und dann sind wir mit den Stoffen schon aus dem Kreislauf raus. Dann haben wir solche schöne Regelungen wie eine sogenannte Abfallendeverordnung. Wenn wir überhaupt mal abreißen und dann haben wir da irgendwelche Fenster oder irgendwelche Stahlträger, wie auch immer. Dann müssen die nicht nur, weil alles, was wir aus dem Bauwerk rausnehmen, ist automatisch Abfall. Dann haben wir mehrere Probleme. Erstens, wer möchte sein neues Haus mit Abfall bauen? Da haben wir schon mal eine psychologische Hürde. Punkt eins. Punkt zwei, die Unternehmen brauchen, während es noch als Abfall deklariert ist, enorme Anstrengungen, um mit Abfall umzugehen. Wie lagert man? Besondere Logistikvorgaben, besondere Kennzeichnungspflichten. Und der dritte Punkt ist, um das dann wieder von einem Abfall in den Produktstatus zu bringen, damit wir es wie ein Neuprodukt nutzen können, sind enorme Auflagen notwendig, wo man sagt, Leute, ein Stahlträger war vorher schon ein Stahlträger. Warum ist das denn auf einmal Abfall und dann mit ganz viel Aufwand erst wieder ein Produkt? Also dieses Thema der Abfallendeverordnung ist ein großer Punkt, den der neue Umweltminister Carsten Schneider angehen muss. Mit seiner Vorgängerin Frau Lemke haben wir es leider nicht geschafft. Und das ist einfach nur ein Beispiel dafür, warum es auch für uns sehr, sehr schwierig ist, nachhaltiger zu sein, weil die Vorgaben einfach so schwierig sind. Und vielleicht noch ein Punkt zum Thema CO2. Wir haben vor 2 Jahren ein Modell entwickelt, bei dem wir gesagt haben, bewertet doch Bauprojekte nicht nur anhand des Preises, sondern auch mit einem CO2-Fußabdruck. Und der niedrigere CO2-Fußabdruck soll auch eine höhere Wertung oder eine höhere Punktzahl in den Ausschreibungen erhalten. Das ist der Vorschlag der Bauindustrie gewesen. Andere Teile entlang der Wertschöpfungskette haben uns einen Vogel gezeigt und haben gesagt, seid ihr denn verrückt und wir machen nur das, was der Auftraggeber plant und wir bleiben auf der Stelle stehen. Nein, Anspruch der Industrie muss es sein, diesen gesellschaftlichen Wandel für sich selbst nicht nur zu akzeptieren, sondern aktiv zu fördern, vor der Welle zu kommen. Unterm Strich, wir würden viel gerne mehr Kreislaufwirtschaft betreiben, mehr Ideen in die CO2-Reduktion reinzubringen. Dafür brauchen wir eine Regulatorik und einen Auftraggeber, der einfach mit uns mitmacht.
Und es hat nicht funktioniert? Haben Sie denn Positivbeispiele oder Initiativen, auf die Sie verweisen können?
Wir standen mal kurz davor. Also Robert Habeck hat ein Paket, ein sogenanntes Vergabetransformationspaket auf den Weg gebracht, kurz vor dem Bruch der Ampel. Da waren solche Punkte drin, dass man eben auch über das öffentliche Vergaberecht beispielsweise CO2 als ein Kriterium mit hinzunimmt, wie man Bauprojekte bewertet. Leider hat uns keiner gefragt, ob die Ampel zusammenbrechen soll oder nicht. Und dann war das Paket leider im Kabinett zwar beschlossen, aber im Bundestag gab es keine Mehrheiten. Und da sind wir wirklich kurz vor Ende so ein bisschen daran gescheitert. Also wir haben offene Ohren dafür erreicht. Wir machen das jetzt auf EU-Ebene, denn auch auf EU-Ebene soll gerade die Vergaberichtlinie im nächsten Jahr neu aufgesetzt werden. Ich bin auch schon im Gespräch mit Union und SPD, die auch nicht abgeneigt sind. Denn man darf ja nicht vergessen, in Paragraph 13, das ist jetzt hier für die Juristinnen und Juristen unter uns, ich bin keiner, aber in Paragraph 13 Klimaschutzgesetz steht drin, die öffentliche Hand muss Nachhaltigkeit in der Vergabe von Bauprojekten berücksichtigen. Das ist seit etwa 4 Jahren Gesetz. Wir beide können jetzt mal eine Umfrage in allen Kommunen in Deutschland starten, wer das denn macht. Ich gebe ihm Brief und Siegel, da sind wir im einstelligen Prozentbereich, denn das Instrument fehlt. Und wir haben dieses Instrument mit diesem CO2-Schattenpreis, wo man einfach CO2-Emissionen monetarisiert, also hinter CO2 einen Preis schreibt und das dann bewerten kann, haben wir vorgelegt. Und jetzt arbeiten wir daran, dass das Standard wird.
Jetzt haben wir schon einiges über die Rahmenbedingungen, Trends und Zukunftsaussichten gehört. Welchen Rat haben Sie in der aktuellen Lage für die Akteure des Wohnungsbaus?
Ja, Ratschläge kriegt man ja meist immer ungefragt, ne? Deswegen halte ich mich mit Ratschlägen zurück. Also
genau, deswegen frage ich ja konkret.
Ja, ich kann immer nur an alle appellieren. Und das war ja auch der Eingang unseres Gespräches. Wir sind der Meinung, Deutschland muss endlich ins Machen kommen. Und wenn wir ständig darüber reden, was vielleicht nur halb gut, aber nicht 100% unsere eigene Position ist, wenn wir darüber reden, ah ja, es könnte immer noch ein bisschen besser sein oder so diese typisch deutsche Angewohnheit, wir fangen erst an, wenn alles zu 150% feststeht, 33 Universitäten mit wissenschaftlichen Studien alles analysiert haben und dann sind 30 Jahre vergangen. Wenn wir diese Mentalität beibehalten, dann wird das nichts mit der Transformation. Und ich finde, da sollten wir uns wirklich etwas an diesen eben schon erwähnten jungen Unternehmen, an diesen Startups abgucken, die einfach Lust haben auf Veränderung und keine Angst, die auch mal mutige Entscheidungen treffen, selbst wenn es nur eine Entscheidung für 80 und nicht für 100% ist und einfach wirklich mal machen. Also ich habe letztens auf dem Tag, das war im vergangenen Jahr schon, den Wirtschaftsminister aus Norwegen gehört, beim Bundesverband der deutschen Industrie. Und der hat auch gesagt, ihr Deutschen fangt immer erst an, wenn ihr 100% der Lösung analysiert habt. Wir in Norwegen fangen an, wenn wir schon 60% haben und der Meinung sind, wir können mit diesen 60% oder weniger schon etwas Gutes bewirken. Und das ist eigentlich nur meine Bitte und mein Appell an alle. Lasst uns diese Veränderung und diese Motivation und diesen Spirit, den wir heute in Deutschland haben, weil wir alle wissen, Veränderung ist notwendig. Lasst uns diesen Spirit gemeinsam nutzen, um gute Entscheidungen zu treffen, um endlich ins Machen zu kommen. Durch Zögern erreichen wir nur Stillstand. Und den können wir uns heute nicht mehr erlauben.
Ihr Appell an die Branche. Lust auf Veränderungen, Lust auf Transformation, weniger Bürokratie und mehr Start-up-Wagen. Einfach machen. Jetzt haben Sie uns schon bei einigen Themen Blicke in die Zukunft gewährt. Meine Abschlussfrage, die ich meinen Gästen stets am Ende unserer Podcast-Aufnahmestelle, ist gerne allgemeiner, umfassender. Deswegen, Herr Müller, wenn wir uns in 10 Jahren wieder zu einer Folge Stadtland vernetzt treffen, was sind dann unsere Themen?
Definitiv nicht mehr die Themen von heute. Wir reden seit 20 Jahren über Digitalisierung in der Branche und gefühlt sind wir am Anfang. Wir reden seit 20 Jahren über den Breitbandausbau in Deutschland und es gibt, glaube ich, kein anderes Thema, bei dem die Politik die Ziele so oft korrigieren musste wie in diesem Bereich. Wir reden immer noch von Nachhaltigkeit im Bauen als Exot. Es muss doch endlich zum Standard werden. Das heißt, wir reden über andere Themen, über Themen, die wir vielleicht heute noch gar nicht wissen, wie sie aufkommen. Wie sehen vernetzte Ökosysteme aus, dass wir neben dem Bauen und dem Stadtplanerischen vielleicht auch Vernetzung mit anderen Industrien hinbekommen? Wie müssen wir über resiliente Infrastrukturen sprechen und vielleicht auch über einen Städtebau der Zukunft, weil wir einen anderen Anspruch an Flächen in Deutschland haben und auch in Europa? Wie müssen wir vielleicht über digitale und vernetzte Gebäude reden, die eine solche Intelligenz mit sich selbst mitbringen, dass sie, Wartungs- und Erhaltungsnotwendigkeiten von sich aus melden. Das heißt, wir reden wirklich über, so wie auch Ihr Titel ist, über die Vernetzung von Stadt und Land. Heute reden wir immer nur über eine Absicht von Digitalisierung. Und wenn wir diese Absicht erstmal als gegeben hinnehmen und dann wirklich über vernetztes Arbeiten, vernetztes Denken, vernetzte Bauwerke reden, dann sind wir wirklich in 10 Jahren einen gigantischen Schritt weiter. Und dann wird sich auch die Branche weiter transformieren, weil dann ist der Anspruch ans Bauen einfach ein ganz anderer als heute.
Also ich freue mich schon jetzt in 10 Jahren auf unsere neue Aufnahme. Das war ein sehr guter Austausch mit vielen wichtigen Hintergründen, persönlichen Einschätzen und intensiven Weitblicken in die Zukunft. Vielen herzlichen Dank, Herr Müller, für dieses aufschlussreiche Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Ihnen diese Folge von Stadtland vernetzt gefallen hat, bewerten Sie uns bitte auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Tschüss und auf Wiederhören, Ihr Vodafone-Team Immobilienwirtschaft.
Das war Stadtland vernetzt. Der Vodafone-Podcast für und mit der Immobilienwirtschaft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bleiben Sie mit uns vernetzt und abonnieren Sie unseren Podcast.